ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. 10 bis 15 Angreifer überfielen am vergangenen Sonntag das Stadtfest in Bad Freienwalde mit Schlagstöcken und anderen Waffen. Einen Tatverdächtigen hat die Polizei inzwischen ermittelt. Auf der Suche nach Mittätern gab es heute Razzien in Märkisch-Oderland. Mehr dazu von rbb24-Reporter Tino Schöning.
Ermittler haben demnach einen 21-jährigen Tatverdächtigen im Visier. Bei der Durchsuchung handelt es sich um Wohnräume des jungen Mannes und dessen Eltern. Ricarda Böhme, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder, sagte, es seien Kleidungsstücke und Mobiltelefone sichergestellt worden.
Und jetzt wird geschaut, ob die sichergestellte Bekleidung der Kleidung entspricht, die am Tattag getragen wurde. Und die Mobilfunkgeräte dienen dazu, möglicherweise Erkenntnisse zu den Mittätern zu gewinnen, ob es Tatabsprachen mittels Mobilfunkgeräte gab.
Ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wurde bislang nicht erlassen. Eingeleitet wurde aber ein Ermittlungsverfahren. Dazu nochmal Ricarda Böhme.
Das Ermittlungsverfahren wurde hier eingeleitet wegen des Anfangsverdachts des schweren Landfriedensbruches. Aber auch dies müssen die nächsten Untersuchungen ergeben. Es wurden ja auch umfangreich Zeugenaufrufe gestartet durch die Polizei. Und all diese Erkenntnisse muss man ja zusammentragen, ob dieser Tatverdacht sich eben auch bestätigen wird.
Die sichergestellten Beweismittel werden nun ausgewertet. Der Tatverdächtige macht derweil von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Weiterhin sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.
Tino Schöning zu den heutigen Razzien nach dem Überfall auf ein Familienfest in Bad Freienwalde vom Wochenende. März, April oder Mai, alles Monate, die in diesem Jahr deutlich zu trocken ausgefallen sind. Im Juni sieht es bislang nicht viel besser aus. Wegen der anhaltenden Trockenheit haben die ersten Landkreise jetzt im Süden Brandenburgs ein Wasserentnahmeverbot ausgesprochen. Einzelheiten von Florian Ludwig.
Geschlossene Schleusen, niedrige Pegelstände. Im Spreewald kennt man sich mittlerweile aus mit dem Wassermangel in der Spree. Nun ist hier also auch das Abpumpen wieder verboten. Kahnfährfrau Alina Soff bemerkt aber auch heute, trotz Verbot, noch viele Pumpen, die im Fluss hängen.
Wir haben ja auch teilweise sehr große Grundstücke, ne? Viel zu bewässern. Und wenn man sich hier umguckt, sieht man ja auch der Rasen bei den Leuten, der ist immer schön grün. Ne? Also das Spreewasser, das tut, was es soll. Das ist natürlich schon verlockend und natürlich auch eine kostengünstige Alternative.
Doch es verringert die Wassermenge in der Spree eben noch weiter. Das hat Folgen, sagt die Kahnfährfrau.
Erstmal für unsere Arbeit, weil wir da nicht mehr überlang fahren können. Dann natürlich, der Spreewald hat eine ganz einzigartige Tiervielfalt. Die finden wir so in Deutschland kein zweites Mal wieder. Immer wenn Wasser irgendwo fehlt, dann leidet am Ende natürlich auch die Wasserqualität. Aber ich glaube, das größte Problem haben ja am Ende die Berliner, weil das ja auch stellenweise dann Trinkwasser ist.
Der Landkreis Spree-Neiße hat deshalb reagiert und für die Städte und Gemeinden entlang der Spree zumindest tagsüber Wasserentnahmeverbote ausgesprochen. Grundwasserpumpen oder Trinkwasser verwenden ist weiter erlaubt. Der Fluss soll geschont werden. Spreewald hat bereits nachgezogen und Cottbus will es wahrscheinlich nächste Woche tun. Und das ist nötig, denn im Spreewald verliert die Spree ohnehin viel Wasser, sagt Ingolf Arnold vom Wassercluster Lausitz.
Von Sachsen kommt die Spree mit 3 Kubikmeter pro Sekunde. In Spremberg hat sie schon 8. Die Differenz kommt vom Bergbau. Und wenn wir mal hinter den Spreewald schauen, nach Leipzig, da haben wir einen Durchfluss von 3,6.
Arnold plädiert deshalb nachdrücklich dafür, das Wasser, beispielsweise wenn es regnet, in der Region zu halten. Das Defizit werde sonst immer größer.
Wir schleppen seit 2018 einen gesamten Jahresniederschlagdefizit mit uns mit. Und wenn wir uns jetzt die Niederschläge in Cottbus in der Lausitz anschauen, wir haben fast Ende Juni. Wir müssten eigentlich 50% des Jahresniederschlags haben. Wir haben erst 25%.
Die zuständigen Behörden müssen deshalb jetzt ihre Niedrigwasserkonzepte aktivieren, sagt der Experte. Echte Hilfe würde aber nur langanhaltender und flächendeckender Regen bringen.
Der Bericht von rbb24-Reporter Florian Ludwig. Ja, und auch Berlin kämpft mit immer weniger Wasser im Boden. Das ändert wiederum nichts daran, dass die Wasserbetriebe viel Geld in ihr Netz stecken müssen. Heute wurde Bilanz gezogen. Rund 250 Millionen Euro haben die Wasserbetriebe im vergangenen Jahr allein in ihre Rohre und ihre Kanäle investiert. Das Unternehmen setzt aber auch auf Hightech im Abflussrohr, wie Landespolitikreporterin Ute Schumacher erfahren hat.
Etwas größer als ein Fußball ist die Drohne, mit der die Berliner Wasserbetriebe schwer zugängliche Stellen im weit verzweigten Berliner Rohr- und Kanalnetz untersuchen. Die Drohne fliegt rein in die großen Kanalrohre, identifiziert problematische Stellen oder zeigt im besten Fall, dass ein Rohr noch gut in Schuss ist. Das Rohr- und Kanalnetz der Berliner Wasserbetriebe ist groß und 19.000 Kilometer lang und zum Teil schon über 100 Jahre alt. Es muss kontinuierlich erneuert werden. Dabei hilft bald eine neue Generation von Drohnen. Die sind nur noch Handteller groß und kommen deshalb an noch viel engere Stellen als die bisherigen. Im vergangenen Jahr haben die Berliner Wasserbetriebe insgesamt 539 Millionen Euro in Instandhaltung und Ausbau von Rohren, Klär-, Pump- und Wasserwerken investiert. Das sind rund 13% mehr als im Jahr davor. Und dieser Trend soll sich weiter fortsetzen, sagt Wasserbetriebe-Vorstand Frank Bruckmann.
Wir werden in 2030 über 800 Millionen Euro investieren. Also es geht weiter steil bergauf.
Neben den Rohren und Kanälen, die saniert oder ausgebaut werden, geht es auch weiterhin darum, die Klär-, Pump- und Wasserwerke der Stadt mit weiteren Filtersystemen auszustatten, neue ans Netz zu bringen und insgesamt alles instand zu halten. Um dafür genug Geld zu haben, war schon vor längerer Zeit angekündigt worden, dass die Berliner Wasserpreise zwar noch bis Ende kommenden Jahres stabil bleiben, danach aber steigen werden. Wie stark? Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD, die auch Aufsichtsratschefin der Wasserbetriebe ist, sagt: moderat.
Das wird pro Kopf, pro Monat, pro Haushalt in einem sehr, sehr geringen Bereich liegen. Weit unter einem Euro.
Wie viel genau, darüber werde aktuell noch diskutiert.
Ute Schumacher war das zur Bilanz der Berliner Wasserbetriebe. Anderes Thema. Die Diäten von Politikern bieten immer wieder Anlass für kontroverse Debatten und auch Kritik. Brandenburgs Landtagsabgeordnete gehen jetzt in die Offensive und wollen den Anstieg ihrer eigenen Gehälter deckeln. Dafür haben sie heute einen Gesetzentwurf diskutiert. Aus Potsdam, Nico Hecht.
Es soll nicht noch einmal eine so maßlose Diätenerhöhung für die Brandenburger Landtagsabgeordneten geben wie diesen Januar. So erklärt der parlamentarische Geschäftsführer der mitregierenden BSW-Fraktion Falk Peschel die Gesetzespläne. Um 500 Euro mehr waren die Bezüge zum Jahresbeginn gestiegen.
Eine Erhöhung, die plötzlich bei 5,7% lag, da hat die BSW-Fraktion, hat meine Fraktion gesagt, das ist deutlich zu hoch. Das halten wir für unangemessen.
Etwa 9.800 Euro erhält der Brandenburger Abgeordnete seitdem, wobei man die Entwicklung der Diäten an die allgemeine Lohnentwicklung im Land gebunden hätte. So wie das eine unabhängige Expertenkommission empfohlen habe, erinnert Ludwig Schetz, SPD.
Besetzt unter anderem mit dem damaligen Präsidenten des Landesrechnungshofs, Vertretern des Bundes der Steuerzahler, der das heute gerne mal vergisst, des DGB und der Wirtschaft. Wir koppeln die Entwicklung der Diäten an die durchschnittliche Bruttolohnentwicklung und entziehen sie damit subjektiven Bewertungen oder politischer Willkür.
Die Steigerung soll nun aber künftig auf maximal 3,5% gedeckelt werden. Darauf hatten sich die regierenden SPD und BSW und die CDU geeinigt. Die AfD lehnt die Pläne ab. Der parlamentarische Geschäftsführer Dennis Holoch erklärte in der Debatte, er sehe die Diäten auch viel größer wachsen als die Durchschnittslöhne.
Das Durchschnittseinkommen in Brandenburg ist seit 2021 nicht um 24% gestiegen, wie das der Abgeordneten, sondern lediglich um 4,7%. Weil offensichtlich die linken Parteien in diesem Land völlig versagt haben.
Fake News kontert das der parlamentarische Geschäftsführer der SPD Schetz. Die nominale Lohnsteigerung in Brandenburg liege seit 2020 laut Statistischem Landesamt bei 21,9%. Falk Peschel vom BSW weist zudem darauf hin, dass die Bezüge der Abgeordneten künftig auch nicht automatisch steigen werden.
Brandenburgs Landtagsabgeordnete wollen ihre eigenen Gehälter künftig deckeln, aus Potsdam berichtete Nico Hecht. Fluglärm. Für alle Anwohner rund um den BER ist das schon länger ein Ärgernis. Sie beobachten immer häufiger, dass Maschinen von den eigentlichen Flugrouten abweichen. Das wollen sie so nicht länger hinnehmen und haben deshalb eine Petition gestartet. RBB24-Reporterin Stefanie Brockhausen ist der Sache mal nachgegangen.
Über Eichwalde fliegen an diesem Tag nur wenige Maschinen. Bei so einer Ausnahme soll es auch bleiben. Allerdings beobachtet Bürgermeister Jörg Jenoch immer öfter Ausnahmen und das ärgert ihn.
Das Problem ist, dass die Flugzeuge nicht die volle Startbahn nutzen.
Die Piloten machen dann sogenannte Kurzstarts. Die können aus verschiedenen Gründen auch sinnvoll sein, sagt Tanja Frisch, Sprecherin der Deutschen Flugsicherung.
Der Sinn ist eigentlich, dass es einfach einen kürzeren Rollweg gibt zwischen dem Terminal oder der Außenposition vom Flugzeug bis zur Startbahn. Dass das Flugzeug also pünktlicher wegkommt und natürlich auch weniger Kerosin verbraucht. Das macht zum Beispiel bei der Südpiste in Berlin mindestens 1 Kilometer weniger Rollweg aus.
Für die betroffenen Gemeinden bringen diese Starts aber mehr Lärm. Davon sind die Bürgermeister überzeugt. Denn die Piloten nehmen es dann mit der eigentlichen Flugroute nicht so genau, sagt Jörg Jenoch. Der Zusammenhang lasse sich anhand der Flugbewegungen genau nachvollziehen.
Wir haben gezählt, zwischen 50% und 75% der Starts sind Kurzstarts. Das ist schon eine ganze Menge und dann überschießen die auch meistens. Dann fliegen die größere Kurve, fliegen eben über ungeschütztes Gebiet.
Neben Eichwalde trifft es auch Schulzendorf oder Zeuthen, wo die Flugzeuge unter anderem über die größte Kita der Gemeinde fliegen, sagt Bürgermeister Philipp Martens.
In der Schneise, wenn sie dort stehen, sind die nicht sonderlich hoch. Das ist einfach eine extreme Lärmbelastung. Wir haben dort eine Kapazität von 240 Plätzen. Für Kinder ist nicht ganz ausgereizt, aber eine große Anzahl an Kleinkindern. Und dort donnern die dann direkt rüber.
Die Gemeinden wollen, dass die Ausnahmen auch Ausnahmen bleiben und Kurzstarts reduziert werden.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Im Süden von Brandenburg, 30 Kilometer westlich von Cottbus, liegt Reddern. Ein Ort, der für viele Wildtiere die letzte Hoffnung ist. Egal ob Rehkitz, Bussard oder verwaister Jungstorch, Gernot Heindl und seine Frau nehmen sie auf, kümmern sich liebevoll um sie und das komplett auf eigene Kosten. Ein ehemaliger Pflegling von Gernot Heindl weicht ihm nicht mehr von der Seite. Wo er geht und steht, sitzt eine Eule auf seiner Schulter. Auch sie kam verletzt in die Rettungsstelle für Wildtiere.
Das ist Rosalie. Rosalie ist eine Schleiereule. Ist zwar vom Namen her weiblich, ist aber eigentlich ein Mann. Der Name war zuerst da, dann die Geschlechtserkennung.
Seit Jahrzehnten rettet Gernot Heindl, der hauptberuflich Förster ist, verletzte und verwaiste Wildtiere. Im Moment hat er alle Hände voll zu tun mit Jungstörchen.
Das sind auch alles Störche, die entweder einen Elternteil eingebüßt haben oder die aus dem Nest geworfen wurden, weil Futter gefehlt hat oder weil irgendwelche Missbildungen vorhanden waren. Also haben alle ungefähr das gleiche Schicksal.
Aktuell betreut er eine Handvoll Jungstörche. Deren Mutter wurde bei Herzberg von einem Auto angefahren, als sie am Straßenrand nach Futter suchte. Der Vater blieb mit den Jungen allein zurück. Nach Absprache mit der Naturschutzbehörde brachten Helfer die 12 Tage alten Küken Ende Mai zu Gernot Heindl.
In dem Alter haben die natürlich noch kein solches Gefieder, was sie vor Regen und Wärme und Kälte schützen kann. Und die sind doch noch so klein, dass die vor anderen Störchen und anderen Fressfeinden geschützt werden müssen. Also muss ein Storchenelternteil am Horst bleiben, diese Aufgaben übernehmen, und der andere sorgt fürs Futter. Das macht sie natürlich bei einem dann schlecht, das aufzuteilen. Deswegen ist es immer ratsam, den Horst dann zu leeren und die per Hand aufzuziehen.
Wenn es sein muss, macht der Wildtierretter sogar Physiotherapie bei seinen Schützlingen. Die braucht zum Beispiel einen Jungstorch, der aus dem Nest gefallen ist. Gernot Heindl massiert das steife Bein mehrmals täglich und merkt, dass es besser wird.
Das ist eine ganz tolle Sache, nicht? Das zeigt, dass man einiges richtig gemacht hat oder vieles richtig gemacht hat. Und es ist wieder einer mehr, der wirklich der Natur wieder übergeben werden kann.
Denn das Ziel des Tierretters ist es, möglichst alle Pfleglinge wieder auszuwildern. Nur wenn sie dauerhaft invalide sind, bleiben sie hier. Etwa 600 Tiere betreut die Försterfamilie im Jahr.
Meine Frau ist den ganzen Tag damit beschäftigt, die Tiere zu pflegen, zu versorgen, zu umhegen. Und unsere Kinder, unsere Töchter machen da genauso mit. Und wenn Bedarf ist, dann kommen die helfen.
Dank ihrer Retter können auch die verwaisten Jungstörche höchstwahrscheinlich im Spätsommer in das große Abenteuer Freiheit starten.
Die werden ganz normal Anfang August, Mitte August spätestens wegfliegen, sich zusammenschließen zu großen Gruppen und ihren Weg nach Afrika antreten. Und wenn es gut geht, dann kommt die wieder und erzählen uns, was sie alles erlebt haben.
Und bis dahin werden Gernot Heindl und seine Familie viele weitere Wildtiere gerettet haben.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau, mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.